RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 2. April 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Sri Unun, Sekar, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Verwalter von Muhammadiyah statteten dem Präsidenten einen Besuch ab. BNN macht Drogenmissbrauchtest für die Kandidaten der regionalen Oberhäupter. Die militärische Operation ist die letzte Alternative. Jungfernexport von Eisenbahnen nach Bangladesch. Fidschi möchte die Zusammenarbeit mit Indonesien erweitern. Das Museum des ersten Geoparks Indonesiens wurde eingeweiht. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Leiter der zweitgrößten islamischen Organisation in Indonesien, Muhammadiyah Haidar Nasir, startete am Freitag im Merdeka Palace in Jakarta dem Präsidenten Joko Widodo einen Besuch ab. In seiner Presseerklärung sagte Haidar Nasir, dass sie bei diesem Treffen verschiedene Fragen erörtern. Außerdem lud Haidar Präsident Joko Widodo ein, die nationale Konvention von Muhammadiyah am 20. Mai 2016 zu eröffnen und auch dabei einen Vortrag zu halten. Haidar zufolge sei Präsident Joko Widodo bereitwillig bei der Muhammadiyah-Konvention anwesend und werde eine Inschrift auch unterzeichnen. Die Nationale Narkotikagentur BNN und die Indonesische Nachrichtenagentur Antara haben am Freitag in Jakarta einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Dem Zusammenarbeitsvertrag nach werden BNN und Antara die Publikation und die Sozialisierung über die Verhinderung und die Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und des Drogenschmuggels machen. Nach der Unterzeichnung des Vertrags erklärte der Leiter von BNN, Budi Waseso, dass die Indonesische Wahlkommission KPU die Nationale Narkotikagentur verwickeln werde, um in den 101 Regionen die Drogenmissbrauchtests gegen die Gouverneur, Bürgermeister und Bezirksleiterkandidaten zu machen. Diese Kandidaten werden im Februar 2017 an der zweiten Runde der gleichzeitigen Oberhauptwahlen teilnehmen. Dazu brauchen die Kandidaten ein Empfehlungsschreiben von BNN als Bedingung für ihre Kandidatur. Das Empfehlungsschreiben erklärt, dass sie von Betäubungsmitteln frei sind. Wenn die Indonesische Wahlkommission KPU dem Drogenmissbrauchtest von BNN zustimmen würde, sei ein klarer Mechanismus nötig, damit der Drogenmissbrauchtest die Stufen der Wahlen nicht beeinflusse, sagte Budi Waseso weiter. Man braucht 3 Tage, um durch den Hardtest das Ergebnis des Drogenmissbrauchtests zu bekommen. Es sei sehr zu hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen KPU und BNN in das Gesetz über die regionalen Wahlen eingefügt werden werde, fügte Budi Waseso hinzu. Der Stableiter der Indonesian Army, General Mulyono, brachte am Freitag in Atambua, Ostnusa Tenggara, seine Meinung zum Ausdruck, dass die militärische Operation die letzte Alternative sei, um 10 indonesische Staatsangehörige zu befreien, wenn man bei den Verhandlungen mit der Terrorgruppe Abu Sayyaf die ausweglose Situation erreichen würde. Die philippinische Terrorgruppe Abu Sayyaf nimmt noch bis jetzt 10 indonesische Staatsangehörige als Geisel. Verschiedene Verhandlungsmaßnahmen werden bereits durchgeführt, um sie zu befreien, sagte Mulyono weiter. Ihm zufolge sei die militärische Operation der letzte Schritt, wenn keine Übereinstimmung erreicht werden könne. Seit Mittwoch, 30. März, war General Mulyono im Grenzgebiet zwischen indonesischer Stadt Atambua in Ostnusa Tenggara und Osttimor, um die indonesischen Soldaten und die Wachposten in den Grenzgebieten sowie die indonesischen Soldaten auf der Insel Ndana Rote zu besichtigen. Die Insel Ndana Rote ist die südlichste Insel Indonesiens und grenzt direkt an Australien. Die staateigene Eisenbahnindustrie Indonesiens, PT Inka, führte am Donnerstag, 31. März 2016, einen Jungfernexport von Eisenbahnwagen durch. Der Firmenchef von PT Inka, R. Agus H. Purnomo, erklärte am Donnerstag im Hafen Tanjung Perak in Surabaya, Ostjava, inmitten des Jungfernexports der Eisenbahnwagen vor der Presse, dass PT Inka 150 Eisenbahnwagen im Wert von 72,3 Millionen US-Dollar nach Bangladesch exportiere. Außer Bangladesch nimmt PT Inka zurzeit an einigen Ausschreibungsverfahren teil, um den Export von Eisenbahnwagen im Wert von 200 Millionen US-Dollar nach Pakistan, den Export von Eisenbahnwagen im Wert von 25 Millionen US-Dollar nach Thailand und den Export nach Sri Lanka durchführen zu können. Bei diesen Ausschreibungsverfahren müsse PT Inka gegen China konkurrieren, sagte Purnomo. Ihm zufolge sei China der stärkste Konkurrent bei diesen Ausschreibungsverfahren. Der Landwirtschaft, Wohnungsbau, Maritim und Katastrophenmilderungsminister von Fidschi, Ina Seruiratu, sagte, dass Fidschi die Zusammenarbeit mit Indonesien in verschiedenen Bereichen erweitern möchte. Am Donnerstag, 31. März, empfing Ina Seruiratu die Hilfeleistung von der indonesischen Regierung im Wert von 5 Millionen US-Dollar, die von dem indonesischen Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan übergeben wurde. Die Hilfeleistung ist für die Überlebenden des Orkans Winston im Februar 2016. Wegen des Orkans Winston sind 9 Menschen ums Leben gekommen und Hälfte der Fidschi-Regionen zerstört. Ina Suriratu hofft, dass die Hilfeleistung von Indonesien die Beziehungen beider Länder nachhaltigen Weise vertiefen könne. Ina teilte auch mit, dass Fidschi den Wille habe, von Indonesiens Erfahrungen im Katastrophenschutzbereich zu lernen. Der indonesische Energie- und Mineralvorkommenminister Sudirman Said wahrte am Freitag, 1. April, das Geopark Museum Batur in Kintamani im Bezirk Bangle auf Bali ein. In seiner Begrüßungsrede sagte Minister Sudirman Said, dass das Geopark Museum Batur auf einer Fläche von 1 Hektar gebaut wurde. Dieses Museum stelle die Informationen über 33 Geoparks in Indonesien zur Verfügung, sagte er weiter. Batur ist der erste Geopark Indonesiens, der am 20. September 2012 von UNESCO als Mitglied des Global Geopark Network festgesetzt wurde. Die Festsetzung gründet sich auf 3 wichtige Pfeiler, und zwar geologische Erbe, die Vielfalt von Tieren und Pflanzen und die Vielfalt der Kultur, sagte Sudirman weiter. Er betonte, dass die Bewirtschaftung des Geoparks der Erhaltung, der Bildung und der Befähigung der Gemeinschaft den Vorrang geben sollte, damit der Geopark den Nutzen und die Wohlfahrt für die Gemeinschaft bringen könne und seine Existenz nachhaltig sein werde. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Republika. Republika schrieb in ihrem Leitartikel am Freitag, 1. April, der Treibstoffpreis und das Wirtschaftswachstum. Die indonesische Regierung senkt den Preis von Benzin mit niedrigerer Oktanzahl oder genannt Premium und den Dieselölpreis wieder. Der Preis von Premium Benzin und Dieselöl sinkt jeweils ₹500 pro Liter ab. Der neue Preis ist geltend ab 1. April 2016. Die Regierung wird in kommenden 3 Monaten diesen Preis überprüfen. Die Regierung will die Treibstoffpreise auf dem Marktmechanismus vollständig nicht verlassen. Die Regierung senkt die Preise von Premium Benzin und Dieselöl, da der Rohölpreis auf dem Weltmarkt bis $30 pro Barrel absinkt. Die Senkung dient dazu, den Treibstoffpreis zu stabilisieren. Durch die Senkung wird die Schwankung der Treibstoffpreise nicht hoch sein. Der indonesische Energie- und Mineralvorkommenminister Sudirman Said sagte, die leichte Preiserhöhung ist aufgrund der Möglichkeit, dass sich der Trend der Weltölpreise wieder nach oben sein kann. Republika zufolge muss man die Transportkosten gleichzeitig mit der Senkung der Treibstoffpreise auch senken. Die Senkung der Treibstoffpreise muss den dualen Effekt hervorrufen. Republika ist der Meinung, dass die Senkung nur die Arbeitsleistung von den staateigenen Firmen, die die Treibstoffe verteilen, beeinflusst. Die Senkung bringt aber keine Auswirkungen für das indonesische Wirtschaftswachstum. Republika hofft, dass die Regierung bedeutungsvolle Rolle spielen kann, um den dualen Effekt der Senkung der Treibstoffpreise gegen das nationale Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. In ihrem Leitartikel am Donnerstag, 31. März, schrieb Media Indonesia, heben die fangenden Regulierungen auf. Die regionalen Regeln, die in der Tat die Entwicklungsprogramme und die Investitionen aufhalten, haben in einem letzten Jahrzehnt die Regierung beunruhigt. Eine Regierungsära ist schon vorbei. Man kann aber die gleichen Probleme noch nicht lösen. Bei einem öffentlichen Gespräch zum Thema Bilden die konkurrenzfähige Wirtschaft am Mittwoch, 30. März, sagte Präsident Joko Widodo, dass 3.000 regionale Regeln aufgehoben werden müssen, dass sie die Investitionen aufhalten. Die regionalen Regierungen haben jetzt breitere Befugnis, für die regionale Steuer und Abgaben zu sorgen. Wenn man eine komplizierte Regel aufheben würde, werden die regionalen Regierungen möglicherweise 10 andere Regeln herausgeben. Es ist eine unendliche Arbeit. Media Indonesia ist der Meinung, dass die Zentralregierung den regionalen Regierungen die Aufklärungen aufgeben sollte. Wenn es nötig wäre, muss die Zentralregierung den regionalen Regierungen vor die Frühwarnung geben. Wenn eine regionale Regel, die Investition aufhält, entstehen würde, muss die Zentralregierung darin sich einmischen, um die Regel zu korrigieren. Media Indonesia zufolge beeinflussen die schnellen Reaktionen der Regierung gegen die fangenden Regeln die Entwicklungsgeschwindigkeit, vor allem in Infrastrukturbereich. Mit einem guten Geschäftsklima werden die Geschäftsabläufe effizienter sich gestalten. Am Ende werden die Investoren kommen. Soweit Presseschau.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 2. April 1801 besiegte die britische Flotte unter den Admiralen Sir Hyde Parker, Horatio Nelson und Thomas Graves in der Schlacht von Kopenhagen die dänische Flotte und vernichtete sie weitgehend. Großbritannien befand sich im Jahre 1801 im Krieg mit Frankreich. Zwar gehörten der sogenannten Zweiten Koalition gegen Frankreich neben Großbritannien, Österreich, Portugal, Nepal und Osmanischen Reich und dem Kirchenstaat auch Russland an, jedoch zeigte letzteres unter Karl Paul ein. Seit 1800 deutliche Sympathien für Frankreich. Es drohte eine nordische antibritische Koalition aus Russland, Dänemark, Schweden und Preußen. Diese Staaten bestanden auf ihrem Status der bewaffneten Neutralität, also den Schutz des eigenen freien Handels, auch mit den kriegführenden Nationen. Großbritannien entschloss sich, die Vereinigung der starken Flotten Russlands, Dänemarks und Schwedens durch einen Präventivkrieg zu verhindern. Dieser sollte sich zunächst gegen Dänemark richten, zumal die Flotten Schwedens und Russlands zu Beginn des Frühlings noch in den Häfen durch das Eis der Ostsee blockiert waren. Großbritannien sah in der bewaffneten Neutralität der Ostsee an Rainer eine direkte und substanzielle Verstärkung der französischen Flotte. Über die dänische Flotte urteilte Nelson, sie sei ohnehin zu groß für ein kleines Land. Am 2. April 1999 greift die NATO im Zuge des Kosovo-Krieges Gebäude des Innenministeriums von Serbien und Montenegro in Belgrad mit Marschflugkörpern an zu beenden. Der Kosovo-Krieg wurde vom 24. März 1999 bis zum 10. Juni 1999 zwischen einer von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführten NATO-Koalition und der Bundesrepublik Jugoslawien um die Provinz Kosovo geführt. Die Intervention der NATO erfolgte ohne UN-Mandat als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen der jugoslawischen Sicherheitskräfte gegen die seit 1997 mit Guerilla-Mitteln operierende UCK in der mehrheitlich von Albanern besiedelten serbischen Provinz Kosovo. Jugoslawien bestritt solche Verletzungen, beklagte andererseits sezessionistische Tendenzen bei großen Teilen der albanischen Bevölkerung des Kosovo, die mit terroristischen Mitteln umgesetzt werden sollten und die von serbischer Seite bekämpft werden mussten. An dem von NATO Luftstreitkräften ohne Einsatz von Bodentruppen geführten Luftkrieg oder Operation Allied Forza waren anfänglich 430 Flugzeuge beteiligt. Durch den unvorhergesehen langen Kriegsverlauf mussten aber bis Kriegsende insgesamt 1200 Kampfflugzeuge von 14 NATO-Mitgliedstaaten mobilisiert werden. Im Ergebnis des Krieges wurde basierend auf der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates eine UN-Verwaltung in der Provinz eingerichtet, gleichzeitig aber auch die Zugehörigkeit des Gebietes zur Bundesrepublik Jugoslawien bestätigt. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Imblickpunkt behandelt heute das Thema Die Regierung veröffentlicht das 11. Wirtschaftspaket, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der koordinierende indonesische Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, hat am Dienstag, den 29. März 2016, im Presidential Palace in Jakarta das 11. Wirtschaftspaket bekannt gegeben. Er brachte zum Ausdruck, dass es vier wichtige Punkte beim Wirtschaftspaket gebe. Es handele sich dabei um die Regelung des Volkskreditsprogramms, die Gewährung der Einkommensteuer, der Logistiksektor und die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie und der medizinischen Geräte. Die Regelung des Volkskreditsprogramms dient dazu, um das Mikrogeschäft und klein- und mittelständische Unternehmen mit der Exportorientierung zu fördern. Die Regelung heißt Kurve, und zwar der Volksgeschäftskredit mit Exportorientierung. Darmin Nasution zufolge sei der Punkt dieser Regelung die Bereitstellung der kompletten und integrierten Exportfinanzierung für Arbeitskapital und Investition. Die Regelung zur Gewährung des Einkommensteuer und des Tarif von Boden und Gebäude für die Herausgabe des Investitionsfonds der Immobilien gehört zum 11. Wirtschaftspaket. Diese Regelung basiert auf die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die Schwäche der Rupiah-Wechselkurses. Diese Situation hat den Verfall des Immobiliensektors in Indonesien hervorgerufen. Das Wirtschaftspaket regelt auch den Logistiksektor, um die Risiken zur Beschleunigung des Warenstroms in Häfen zu kontrollieren. Der Hintergrund der Regelung ist die Losung von Custom Clearance oder Zoll im Hafen, der noch von der Dienstleistung für die Export-Import-Genehmigung von Ministerien und Staatsinstanzen gehindert wird. Beim Wirtschaftspaket müssen alle Ministerien und Staatsinstanzen die Erleichterung beim einzelnen Genehmigungsprozess durch Portal Indonesien National Single Window entwickeln. Dazu können die Export-Import-Aktivitäten optimal und effizient verlaufen, sodass die Geschäftsgewissheit sie verstärken und die Logistikkosten und die Genehmigungskosten reduzieren können. Die Regierung berücksichtigt die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie und der medizinischen Geräte, sodass dieser Sektor zum 11. Wirtschaftspaket gehört. Zurzeit gibt es etwa 200 pharmazeutische Industrien, die den nationalen Medikamentsmarktanteil dominieren. Aber 95% des Medikamentsrohstoff wird noch importiert. Die Regierung wird die negative Investitionsliste DNI für ausländische Investitionen öffnen. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reise Chile die Kuhe Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen das traditionelle Haus Uma Mba Tango vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Uma Bokolu oder Uma Mba Tango is ein Name für das traditionelle Haus aus Sumba in Nord Nusa Tenggara.
man sakte uma bokolu bedeutet das große Haus und uma batango bedeutet das Haus mit einem Turm. Diese beide Haus sind ein typisches Fallhaus aus Sumba mit der hohen Turmkuppel. Uma bokolu wird in dem Dorf Wainyapu in dem Amt Bezirk Kodi West Sumba errichtet. Die Dachspitze dieses Hauses ist etwa 20 Meter hoch. Deshalb wird dieses Haus Turmhaus genannt. Liebe Zuhörer, Uma Bokulu besteht aus Naturmaterialien. Der Boden und die Rahmen bestehen aus Bambus. Das Dach besteht aus Gras oder Heu. Die Kraft dieses Baus basiert auf vier wichtigsten Säulen in Form des Riesenholzstab, der Kambaniru Ludungu genannt wird. In der Nähe des Hauptpols gibt es 36 Säulen, die Kambaniru heißen. Uma Bokulu wird mit einer Zeremonie zusammengebaut. Dieses Haus zu bauen gibt es ein Nägel, sondern wird Rattan verwendet. Wenn die Bürger ein Strohdach installieren, sollen sie nie ruhen und nie essen, bevor das Dach gebaut wird. Die Einzigartigkeit der Uma Bokulu ist der Dach first mit der Kegelform der Toko Uma genannt wird. In diesem Dach first gibt es die Räume, die als Säunen für Saatgut, Lebensmittel und Erbstücke aufbewahren. Liebe Zuhörer, auf der obersten Etage des Hauses Uma Bokulu gibt einen Raum, der bei Uma heißt. In Mitten des Raums zwischen vier Hauptsäulen wird es als Küche verwendet. Vor der Küche gibt es Küchentisch und vor dem Esstisch gibt es die Veranda, wo Väter sich treffen. Und auf der Veranda oder Terrasse wird Büffelhorn oder Eberhauern installiert. Dies ist als Beweis dafür, dass der Hausbesitzer hat das Vieh geschnitten. Aber es ist auch ein Zeichen für die Hausbesitzer, der eine wichtige Person in der Gesellschaft ist. Die Atmosphäre im Uma Bokulu ist sehr bequem. Die freie Luft kommt aus und geht durch Luken in den Boden und die Wände aus Bambus. Dies macht die Luft in Bokulu Uma sehr frisch. Unter dem Haus in Uma Bokulu wird Kali Kabunga genannt. Im Kali Kabunga bewahrt man normalerweise Brennholz als Fer. Liebe Zuhörer, das typische traditional house aus Sumba ist in Dörfern wie Wainyapu, Ratanggaro, Tarung, Waitabar, Lamboya, Wanak, Kaka, Ancu Treffen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Mundur Barat Indonesia. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Nun laden wir Sie dazu ein, das Dorf Lelea in Indramayu zu besuchen. Wir möchten erfahren, wie das Dorf die Bepflanzungszeit begrüßt und die Tradition Ngarot ausübt.
Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream hören. Viel Spaß dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Lelia Dorf liegt im Bezirk Indramayu in der Provinz Westjava. Vor 1681 gehörte das Dorf zu dem Gebiet der Macht des Königreiches von Sumedang Larang. Deshalb ist die Muttersprache der Dorfbewohner Sundanesisch. Um die Bepflanzungszeit im Lelia Dorf zu begrüßen, üben die Dorfbewohner die Tradition Ngarot aus. Die Tradition wird von Generation zu Generation bisher jedes Jahr durchgeführt. Am Anfang wurde die Tradition nicht im Dorfgemeindehaus, sondern in der Bräuchehalle veranstaltet. Bei dieser Ngarot-Tradition treffen sich die Jugendlichen, die eine Aufgabe haben, um die Aufbauprogramme im Landwirtschaftsbereich durchzuführen. Dort essen und trinken sie zusammen, sowie genießen die Volksunterhaltung im Dorfgemeindehaus. Bei diesem Treffen ist die Atmosphäre sehr eng und entschuldigen sie sich um die Fehler zwischen ihnen. Das Wichtigste des Treffens sei, die Jugendlichen haben das Bewusstsein, dass sie im Reisfeld zusammenarbeiten und den Reisfeld pflügen, sowie freiwillig miteinander helfen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie der Leiter des Lelia Dorf ID erklärt hat, ist die Tradition Ngarot ein Jugendfest, das jedes Jahr von Lelia Dorf aus geübt wird. Das Fest heißt Kasinoman. Die männlichen Jugendlichen heißen Bujang und die weiblichen Jugendlichen Chowene. Die Jugendlichen führen das Fest durch, um die Bepflanzungszeit zu begrüßen. Die meisten Dorfbewohner in Lelia sind Landwirte. Deshalb hat das Dorf ein eigenes Ziel, um diese Tradition auszuüben. ID zufolge habe die Ngarot-Tradition eng mit der Landwirtschaft zu tun. Es bleibe zu hoffen, dass die Landwirte die erfolgreiche Ernte in diesem Jahr bekommen könnten, sodass die Landwirtschaftsprodukte für die Landwirte im Lelia-Dorf genügen. Bei der Ngarot-Tradition sagen die Lelia-Dorfbewohner, ein Dankesgebet für alle Heil vom Gott. Dies ist ein Bemühen der Lelia-Gesellschaft, um diese Tradition zu verteidigen. In der Ära der modernen Globalisierung könnte die Ngarot-Tradition weiter für immer erhalten werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.vi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. In diesem Programm stellen wir Ihnen den Indonesian Pop-Sänger Rio Febrian vor. Rio Febrian, der am 25. Februar 1981 in Jakarta geboren ist, war er seit Jugendzeit als Sänger tätig. Er nahm oft beim Singwettbewerben teil und er war als Sieger. Eine seiner Leistungen ist der erste Sieger beim Singwettbewerb Asia Bagus Grand Championship. Liebe Zuhörer, bevor wir Rio Febrianer kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Memang Harus Berpisah oder auf Deutsch Warum müssen wir uns trennen? Gute Unterhaltung.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Kata jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicaralah. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Denganmu kita memang harus pisah. Katakanlah, jangan diam, bicara.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Memang Harus Berpisah oder Warum müssen wir uns trennen von Rio Febrian. Dieses Lied wurde von Alam Urbach komponiert und von Irwan Simanjuntak arrangiert. Es ist eine erste Single aus seinem neuesten Album, dem Titel Love Is. Dieses Album wurde am 13. Mai 2015 veröffentlicht und es ist im Ballade-Pop-Rhythmus. Es erzählt über Ende Liebesbeziehung von geliebte Paar. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Matahari oder auf Deutsch Sonne von Rio Febrian. Viel Spaß beim Zuhören.
Menemukan dirimu setelah lama menunggu, ku menanti sang waktu, cahayamu yang ku tuju. Segalanya tentang kamu menghangatkan hariku. Malam usailah, sudah malamku gelap, sudahi sudah dinginku, kalahkanmu matahari, matahariku, terang hangatkan terus cintaku, berjanjilah padaku tetaplah bersamaku, oh, sinarilah langkahku, semua jelas karenamu. Semuanya tentang kamu menerangi jiwaku. Malam usailah, sudah malamku gelap, walaupun saatnya senja tiba, ku tahu kau takkan kemana. Lekaslah kembali, oh cinta, rindukan ku matahari. Malam
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Matahari oder auf der Sonne von Rio Febrian. Dieses Lied wurde am 11. Februar 2014 veröffentlicht. Es ist ein Hit aus dem Album Love Is, das von Rio in Schweden produziert. Er komponierte dieses Lied, weil er die tropische Atmosphäre in Indonesien sich erinnert. Er sagte, dass er dieses Lied in Schweden produziert war, ist in Schweden im Frühling, so dort die Sonne nicht scheint. In diesem Lied hat Rio eine Kollaboration mit Inu Numata und Gustav Ephraimsson als Produzent. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Rio Febrian mit dem Titel Berdua oder Zu zweit und Jenuh oder Langweilig. Auf Wiederhören.
Sekian lama melangkah bersama, walau tak selalu satu irama, ketulusanmu mencintaiku, menemaniku selalu bertahan denganku.
setia menanti saatnya. Oh, berdua untuk selamanya, berjanji sehidup semati, menyatukan hati. Berdua selalu bersama, melewati luka, memeluk bahagia. Oh, berdua. Sekian lama langkah bersama, walau tak selalu
satu
irama. Oh, ketulusanmu mencintaiku, menemaniku, menyatu hingga sang waktu. Akhirnya menutup usia. Berdua untuk selamanya, berjanji sehidup semati, menyatukan hati. Berdua selalu bersama, melewati luka, memeluk bahagia.
Kennen auch die Stimme Indonesiens über audio streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Tertahan di bibirku, mau ku tahu.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.